HR Info. Airport.
Am Mikrofon Sameh Ibrahim. Der Name Birgen Air steht für ein trauriges Kapitel deutscher Luftfahrtgeschichte. Die Boeing 757 der türkischen Gesellschaft ist kurz nach dem Start in Puerto Plata ins Meer gestürzt. 198 Menschen kamen an diesem 6. Februar 1996 ums Leben. Der Name Birgen Air steht aber auch für die Notwendigkeit, aus solchen Unglücken zu lernen. Und es hat sich tatsächlich eine Menge getan in den vergangenen 10 Jahren. Was hat man aus der Birgen Air Katastrophe gelernt, heißt deshalb unser Thema heute in Airport. Gehen wir zunächst einmal 10 Jahre zurück. Was ist damals in der Dominikanischen Republik passiert? Hier der Bericht unseres Mittelamerika-Korrespondenten von damals, Luten Leinhaus, vom 7. Februar 1996.
An Bord der Maschine sollen 189 Menschen gewesen sein. Die Mehrheit der Passagiere war allem Anschein nach deutsche Urlauber auf dem Weg nach Frankfurt am Main und Berlin. Die Maschine war nördlich der Dominikanischen Republik von den Radarschirmen verschwunden. Zu dieser Zeit war es dunkle Nacht. Die Boeing 757 der Fluggesellschaft Alas Nationales hätte in Frankfurt am Main Zwischenstation machen sollen und wurde dann in Berlin-Schönefeld erwartet. Das Flugzeug war von dem Hamburger Reiseunternehmen Ögertours geschartert worden. Die Unglücksmaschine war in der Dominikanischen Republik gestartet, in dem Touristenort Puerto Plata im Norden des Landes. Nur wenige Minuten nach dem Start stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Atlantischen Ozean. Wie die US-Küstenwache in Puerto Rico mitteilte, wurden mittlerweile erste Trümmer des Flugzeugs gefunden, nur rund 29 Kilometer vom dominikanischen Festland entfernt. Auch sollen 8 Todesopfer der Katastrophe im Wasser gesichtet worden sein. Flugzeuge der US-Marine sowie Hubschrauber der US-Küstenwache und Hilfsmannschaften der Dominikanischen Republik sind im Einsatz. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Insassen der Maschine das Unglück überlebt haben. Die Dominikanische Republik ist das mit Abstand populärste Ziel deutscher Touristen in der Karibik. 220.000 Alemannes haben dort letztes Jahr ihren Urlaub verbracht.
Soweit unser Korrespondent Luten Leinhaus mit seinem Bericht vom 7. Februar 96. Und Sie haben es gehört, er hat damals noch von der Fluggesellschaft Alas Nationales gesprochen. Erst später stellte sich dann heraus, dass Ögertours kurzfristig eine Maschine von Birgen Air gechartert hatte und eine Riesendiskussion brach los. Von Billig-Airlines mit wenig Sinn für Geld und Sicherheit war da die Rede, auch davon, dass in Ländern wie der Dominikanischen Republik die Kontrollen einfach zu lasch sind und vieles mehr. Im Studio ist jetzt Dr. Gerhard Fahnenbruck, er ist Pilot und Psychologe und hat sich intensiv mit dem Birgen Air Absturz befasst und verwendete seine Kenntnisse seitdem unter anderem bei der Krisenmanagementberatung Crisis Advice in Frankfurt. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Kurz nach dem Absturz war schon von einer defekten Geschwindigkeitsanzeige die Rede. Da war ja noch die Suche, woran hat es gelegen? War tatsächlich dieses kleine defekte Teil schuld?
Na, nicht wirklich. Also man kann natürlich im Nachhinein sagen, diese Geschwindigkeitsanzeige war nicht in Ordnung. Offensichtlich waren die Düsen, die außerhalb des Flugzeugs angebracht sind, die Messdüsen verstopft auf der Kapitänseite. Das aber als einzige Ursache zu benennen, ist grob fahrlässig, weil eigentlich viel, viel mehr passiert ist. Man kann immer im Nachhinein, wenn man direkt guckt, stellt man fest, naja, es ist alles ganz einfach und es waren die Piloten. Aber letztendlich, wenn man genauer hinguckt, stellt man dann fest, die Dokumentation des Flugzeugs hätte besser sein können, die Wartung hätte besser sein können. Man hätte eine Überprüfung vor dem Start machen können, die nicht stattgefunden hat. An dem System ist gearbeitet worden, die Überprüfung hat nicht stattgefunden und sie sind dann gestartet. Zu sagen, es waren die Piloten, ist garantiert zu kurz. Wenn man anders herum sagt, hätten die Piloten den Fehler verhindern können? Ja, sehr einfach. Wenn die ein besseres Training gehabt hätten, wenn Birgen Air besser darauf geachtet hätte, dass die Piloten standardgemäß trainiert worden wären, dann wäre das eben nicht passiert. Das gesamte fliegerische Personal hatte ein Minimum Training. Jetzt kann man sagen, naja gut, der Gesetzgeber schreibt das und das vor, es reicht. Oder man sagt eben, man muss dann eben auch mehr machen und das haben sie sicher nicht getan.
Das hört sich auch so an, als ob es eine ganze Kette von Fehlern gewesen ist, die da eben zusammengekommen ist. Ist ja auch häufiger so. Hätte sich das dann schneller verhindern lassen, wenn die Maschine anders gewartet worden wäre? Wenn, Sie haben jetzt gesagt, die Dokumentation war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Die Maschine war in einem Zustand, wie es eigentlich nicht standardmäßig war. Es war ja eine der Diskussionen vor 10 Jahren, dass man gesagt hat, eine Billig-Airline, da hat man nichts anderes zu erwarten. Hat sich da...
Na, so nicht. Also der Zustand der Maschine bei der Untersuchung, das, was man wusste, war, dass die Maschine im Prinzip intakt war. Der einzige Fehler war, dass diese Düse verstopft war, sich da offensichtlich entweder Dreck oder Insekten, was häufig passiert, Insekten in diese Düsen reinsetzen. Was aber nicht passiert ist, die Maschine hat etwa 20 Tage am Boden gestanden. Das heißt, die Insekten hatten Zeit genug, ein Nest zu bauen. Und normalerweise gehört es sich, das ist eine Wartungsvorschrift, dass diese Düsen abgedeckt sind, damit das eben nicht passieren kann. Das ist eben nicht passiert. Aber ansonsten war das Flugzeug intakt, offensichtlich. Und auch die Bücher waren in Ordnung. Und das einzige Wartungsmäßige, was nachweislich verkehrt war und was den Unfall verhindert hätte zu dem Zeitpunkt, wäre, wenn man die abgedeckt hätte. Wem lastet man das an? Sagt man, das ist die Fluggesellschaft? Sagt man, das ist die Wartungsfirma, die vor Ort dann die Wartung durchgeführt hat? Wahrscheinlich beides. Sicher nicht unbedingt das, was man dann gesagt hat, naja, es war eine Billigfluggesellschaft und schlecht gewartet und so. So würde ich das nicht beschreiben.
Es hat damals aber trotzdem den großen Ruf nach Konsequenzen gegeben. Ja. Der Ruf, eben Billig Airlines besser auch zu kontrollieren. Sie sagen jetzt, es war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor. Hat sich denn was getan seitdem?
Es hat sich eine ganze Reihe getan. Also die Dokumentation ist besser geworden, die Wartungsvorschriften sind besser geworden und auch die Trainingsmethoden für die Piloten haben sich sehr geändert und auch in der gesamten fliegerischen Welt ist die Gefahr, die darin steckt, dass die Fahrtanzeige auf einer Seite des Cockpits ausfällt. Die Trainingsmethoden haben sich sehr verändert und sehr verbessert und so ein Fehler, soweit man das sagen kann, sollte nicht nochmal passieren.
Jetzt sagen Sie gerade, die Trainingsmethoden haben sich geändert. Trainiert wird in der Regel im Simulator. Kann man das so simulieren oder muss man das vielleicht auch real einmal erleben?
Es ist relativ kurz nach dem Unfall dann in mehreren Simulatoren versucht worden, das nachzustellen. Man kann das relativ einfach nachstellen. Die Simulatoren sind darauf trainiert. Man muss einfach nur annehmen, dass das System ausfällt oder dass es vereist. Und dann hat Boeing selber festgestellt und gesagt, das Flugzeug hat sich genauso verhalten, wie es sich verhalten sollte, genauso wie es gebaut war. Das Einzige, die Piloten hätten sich da anders verhalten können, dann wäre der Unfall nicht passiert. Die haben aufgrund der Fehlanzeige gedacht, dass sie viel schneller fliegen, als sie tatsächlich fliegen, insbesondere der Kapitän. Und der hatte eigentlich auch genügend Erfahrung, dass er das hätte feststellen können. Und der hat die Nase, weil er so schnell geflogen ist, vermeintlich die Nase hochgezogen, bis das Flugzeug dann irgendwann langsamer wurde, tatsächlich, und bis dann die Strömung abgerissen ist. In der Situation selber, dass er dann nicht mehr alle Informationen verarbeitet hat, ist mehr als verständlich. Da ist einfach so viel Information auf ihn eingeströmt, dass das, was dann im Unfallbericht steht, dass der ja den sogenannten Stickshaker, also die Steuersäule wackelt, wenn die Strömung abreißt oder bevor sie abreißt, dass er den dann nicht mehr wahrgenommen hat als Warnzeichen, weil er einfach den Instrumenten nicht geglaubt hat und dem, was das Flugzeug sonst alles an Warnungen ausspuckt, das ist aus psychologischer Sicht mehr als verständlich, weil man einfach überfordert ist in so einer Situation. Es hätte vorher was passieren müssen und das liegt aber nicht unbedingt, würde ich eben nicht dem Piloten anlassen, sondern der Trainingsmethode. Also wenn ich den Leuten nicht die Möglichkeit gebe, solche Notfälle vernünftig zu trainieren und zu trainieren und zu trainieren, brauche ich mich nicht wundern, wenn sie es dann in der Wirklichkeit nicht durchführen.
Über die Situation im Cockpit werden wir gleich nochmal reden, die Situation, die damals da gewesen ist für die Piloten und wie sie dann heute möglicherweise trainiert wird. Weltweit wurden aber damals Konsequenzen aus dem Birkenair-Absturz gezogen, auch in Deutschland. Hier war das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig als nationale Luftaufsichtsbehörde wesentlich beteiligt. Uwe Dey hat 10 Jahre nach dem Unglück im LBA nachgefragt.
In den Vitrinen im Eingangsfoyer des Luftfahrtbundesamtes in Braunschweig wird der Besucher von verschiedenen Flugzeugmodellen empfangen. Darunter befindet sich auch eine Boeing 757, genau jener Maschinentyp, der bei dem Birkenair-Absturz vor 10 Jahren 189 Menschen in die Tiefe riss. Technisches Versagen und menschliches Unvermögen hatten zu dem Unglück geführt. Eine defekte Software sorgte für falsche Messanzeigen. Die Crew drosselte daraufhin mitten im Steigflug das Tempo und reagierte nicht auf die Warnzeichen der Steuersäule. Die fatalen Fehler von Mensch und Maschine machten deutlich, dass die Fluggesellschaften ihre freiwillig auferlegten Sicherheitsbestimmungen in der Realität zu lax handhabten. Der Absturz der Birkenair Boeing zwang nun die Politik, die Kontrollbehörden, die Luftfahrtindustrie und die Touristik an einen Tisch, erklärt Ulrich Schwierzinski, Leiter des Luftfahrtbundesamtes.
Nun unternommen wurde damals in der Bundesrepublik als Sofortmaßnahme die Einsetzung einer Expertengruppe, um zu schauen, ob durch geeignete Maßnahmen solche Unfälle in der Zukunft verhindert werden könnten. Es wurden weltweit, damals erst europaweit, Datenverbünde aufgebaut, um die Kommunikation der Luftfahrtbehörden untereinander zu verbessern, um letztendlich im Interesse des Passagiers hier einen sicheren Flugverkehr zu gewährleisten.
Das Luftfahrtbundesamt tauschte und sammelte seitdem weltweit Informationen über einzelne Airlines, um sich ein Bild von ihnen zu machen, auch anhand von Mängelberichten aus dem Ausland. Außerdem wurden auf deutschem Boden die Kontrollen verstärkt. Dazu entstand im Juli 1996 eine 12-köpfige Taskforce, bestehend aus Flugkapitänen und Ingenieuren.
Bei Einflug eines ausländischen Luftfahrtunternehmens nach Deutschland gehen die Mitarbeiter der Taskforce vor Ort in das Flugzeug hinein, um das Flugzeug herum, kontrollieren die Besatzung, ob die Besatzung die erforderlichen Qualifikationen hat, die Papiere mitführt, ob erforderliche Versicherungsbescheinigungen, also ich sag mal alles das, was administrativ erforderlich ist, ob das an Bord ist. Sie prüfen selbstverständlich den technischen Zustand des Flugzeuges, sind Undichtigkeiten, abgefahrene oder sogar platte Reifen, die Sicherheit unmittelbar tangieren, vorhanden, stimmen die Beladepläne.
Die Taskforce sitzt am Flughafen Frankfurt und nimmt vor allem dort ihre Stichproben vor. Bei akuten Hinweisen auf Maschinen, die in anderen Städten gelandet sind, bittet sie die Experten vor Ort, die sogenannten Ramp-Checks zu übernehmen. Bei Verstößen reagieren die Luftfahrtaufseher variabel.
Man hat sich europaweit auf ein standardisiertes Einstufungsverfahren geeinigt. Je nach Schwere der Beanstandung bekommt der Kommandant eine Verwarnung. Er möge dies bitte abstellen, aber das hat ansonsten keine weitere Konsequenz, weil die Sicherheit nicht unmittelbar betroffen ist. Es kann sein, dass das Flugzeug am Boden festgehalten wird, bis die Mängel abgestellt sind. Also wenn zum Beispiel eine Versicherungsbescheinigung fehlt oder aber wenn auch eine strukturelle Beschädigung vorhanden ist, darf das Flugzeug erst weiterfliegen, wenn diese Beschädigung behoben ist. Das Ganze lässt sich dann je nach Schwere der Beanstandung bis zu einem Einflugverbot für die Fluggesellschaft ausdehnen.
Mit einem Einflugverbot wurde beispielsweise die türkische Charterlinie Onur Air belegt. Mehr als 8.500 Ramp-Checks sind seit 1996 erfolgt, knapp 1.400 allein im vergangenen Jahr. Auf die Fluggesellschaften habe das abschreckend gewirkt, zieht LBA-Direktor Schwitzinski eine positive Bilanz.
Sowohl die Anzahl als auch die Schwere der Beanstandung ist merklich seit Birgen-Air zurückgegangen. Weltweit können wir feststellen, dass sich der Luftverkehr dramatisch nach oben hin entwickelt hat. Gleichzeitig hatte sich allerdings die Unfallrate um den Faktor 10 verbessert. Das heißt, Fliegen heute ist deutlich sicherer als noch im Jahr 1996.
Eine Reaktion auf den Birgen-Air-Unfall war auch die Einrichtung eines Bürgertelefons.
Nun, der Bürger kann beim LBA erfragen, ob eine Airline, mit der er seinen Urlaub gebucht hat, hier überhaupt eine Einflugerlaubnis nach Deutschland bekommt. Die Frage, die üblicherweise gestellt wird, ist denn diese Airline sicher? Und die Antwort von uns ist dann natürlich, jedes Unternehmen, was nach Deutschland einfliegen darf, ist sicher, denn es ist von uns geprüft.
Die Auskunft ist beschränkt, denn Fluggesellschaften, die nur außerhalb von Deutschland unterwegs sind, werden nicht erfasst. Kritik kommt von der Vereinigung Cockpit. Der Berufsverband der Flugzeugkapitäne sieht die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre nicht so positiv wie das Bundesamt. Zwar habe sich seit Birgen-Air einiges verbessert, so Cockpit-Sprecher Markus Kirschneck, aber die Stichproben der Taskforce reichten bei Weitem nicht aus. Sie eigneten sich allenfalls als Ergänzung. Für ein dichtes, effizientes Kontrollnetz sei erheblich mehr Personal erforderlich. Doch das könne das Luftfahrtbundesamt wegen des hohen Spardrucks nicht bereitstellen. Die Ramp-Checks seien angesichts des weltweit gestiegenen Flugverkehrs wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Eine Seite also die höheren Sicherheitsstandards. Für die Opfer und ihre Angehörigen vor allem ist das möglicherweise ein Trost. Viele Menschen haben damals ihre Kinder, Eltern oder Freunde verloren. Für die daheimgebliebenen Angehörigen ist die Katastrophe auch 10 Jahre später noch präsent. Einige von ihnen gedenken und trauern an diesem Wochenende gemeinsam, und zwar am Strand in Puerto Plata, am Flughafen in Berlin-Schönefeld, wo die Maschine damals landen sollte, und auch am Frankfurter Hauptfriedhof. Andreas Rippel hat sich mit einer Angehörigen unterhalten.
Für Heidi Schalek aus Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis hat die Katastrophe auch nach 10 Jahren noch nichts von ihrem Schrecken verloren. Der Tod der damals 31-jährigen Tochter und des 33-jährigen Schwiegersohnes wiegt auch heute noch schwer und kann durch nichts auf der Welt vergessen gemacht werden.
Ich bin einfach der Überzeugung, dass das Leben eines jeden Menschen vorbestimmt ist. Dieses Leben muss ich leben, das muss ich durchleben, mit Höhen, mit Tiefen. Nur präsent ist dieser Absturz eigentlich immer noch.
Die Wohnung der Tochter im elterlichen Haus ist noch immer nahezu unberührt. Sie leer zu räumen, gar zu vermieten, käme für Heidi Schalek nie in Frage.
Die Wohnung ist eigentlich noch fast komplett. Wir leben mit der Wohnung. Ich habe da auch kein Problem, da durchzugehen, da drinnen sauber zu machen. Das ist irgendwie auch wieder Nähe.
Diese Nähe hilft Heidi Schalek über den großen Schmerz und den Verlust hinweg. Ein Nachbar hatte am Unglückstag als erster von der Katastrophe gehört und war sofort vorbeigekommen. Für Heidi Schalek war schon in diesem Moment klar.
Ich wusste sofort, die sind dabei. Das war mir sofort klar und das habe ich auch gesagt. Am Anfang war es für mich selbstverständlich, dass das so klar war. Aber im Nachhinein denke ich einfach, das sind Mutter-Tochter-Bindungen. Dass man das als Mutter irgendwie sofort auch spürt.
Wie gelähmt saß Heidi Schalek vor dem Fernseher, sog die unfassbaren Bilder in sich auf, zunächst unfähig für eine Reaktion.
Ich habe jedenfalls am Anfang überhaupt nicht reagiert. Ich war völlig ruhig. Im Nachhinein weiß ich, dass das eigentlich ein Schock war. Nur man sitzt vor dem Gerät und versucht da irgendwelche Mitteilungen zu erfahren, denn von Seiten der Behörde gab es ja gar nichts.
In der Nähe von Kaiserslautern verfolgte derweil die Gesprächstherapeutin Sibylle Jatzko die schlimmen Nachrichten aus der Dominikanischen Republik. Gemeinsam mit ihrem Mann, der Chefarzt an der psychosomatischen Klinik in Kaiserslautern war, hatte sie bereits nach dem Flugzeugabsturz in Ramstein Erfahrungen in der Katastrophennachsorge gesammelt. Jetzt wollte sie allen Hinterbliebenen der Birgen-Air-Katastrophe Hilfe anbieten.
Ich habe die Initialzündung für diese Schicksalsgemeinschaft als Nachsorge der Birgen-Air-Katastrophe gegeben, und zwar war einfach, weil ich eine Teilnehmerin, eine Hinterbliebene im Fernsehen, damals war es bei Schreinemarkes, gesehen habe. Die hatte sich sehr beklagt, dass niemand was für sie tut und dass sie keinen Kontakt zu anderen bekommt. Und da habe ich mich eigentlich sehr aufgerufen und sehr angesprochen gefühlt, weil wir ja nach Ramstein schon diese Bildung der Schicksalsgemeinschaften als positiv erlebt haben.
Ein knappes Vierteljahr nach dem Absturz lud Sibylle Jatzko die Hinterbliebenen zu einem ersten Treffen ins Lufthansa-Schulungszentrum nach Seeheim. Etwa 60 kamen.
Wir haben da angefangen, dass wir erzählt haben, welchen Angehörigen sie verloren haben. Dann kommt eine Phase, des bei Hinterbliebenen, wenn etwas plötzlich passiert, sehr groß. Es ist ja die Suche nach der Wahrheit, wie ist dieser Unfall passiert, wer ist eventuell schuld. Und so haben wir uns um die Wut und um die Aggressionen der Angehörigen gekümmert. Wir haben damals eine Meditation gemacht. In dieser Meditation hat sich jeder vorgestellt, worauf er eigentlich Wut hat und was ihn enorm ärgert, wen er für schuldig erklärt. Dann haben wir dafür versucht, Worte zu finden. Die hat jeder anonym auf einen Zettel geschrieben. Dann haben wir eine ganz große Klagemauer errichtet.
Auch ein Gespräch mit Vertretern der Reisegesellschaft gab es. Zum ersten Jahrestag flog eine große Gruppe Hinterbliebener nach Puerto Plata, traf dort die dominikanischen Rettungskräfte und feierte eine Gedenkfeier, erinnert sich Heidi Schalek.
Das war eine Beruhigung zu sehen, wo sie die letzte Zeit ihres Lebens waren. Wir haben dann eine Schifffahrt rausgemacht. Man hat halt das Gefühl, man muss da, wo es passiert ist, einmal hin. Aber es war entsetzlich, diese Fahrt. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Auf der einen Seite gut, dass man nochmal Blumen hinwerfen konnte, man konnte sich verabschieden. Aber auf der anderen Seite war der Umgang mit den anderen, die einfach psychisch so am Ende waren, war das fürchterlich.
Selbst heute, nach 10 Jahren, kommt die Schicksalsgemeinschaft noch immer zusammen. In diesen Tagen zu einer Trauerfeier auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Außerdem will Therapeutin Jatzko die Erfahrungen aus der Katastrophennachsorge des Birgen-Air-Unglücks in einem Buch verarbeiten.
Und darin enthalten ist eben die Schilderung der Hinterbliebenen, wie sie das erlebt haben, was ihnen geholfen hat, was beeinträchtigend für sie war, wo sie heute stehen.
Reden hilft, sagt auch Heidi Schalek. Sie möchte die Hilfe des Ehepaars aus der Nähe von Kaiserslautern deshalb nicht missen. Wenn die Frau aus Schwalmstadt heute auf die vergangenen 10 Jahre zurückblickt, so hat sie das Gefühl, dass sich die Situation für Angehörige von Katastrophen verbessert hat. Vor 10 Jahren gab es niemand, der den Birgen-Air-Hinterbliebenen Hilfe leistete. Es gab keine Hotline und es gab auch keine staatliche Betreuung. Das sei heute anders.
Wenn ich beobachte bei der Tsunami-Katastrophe jetzt, es wird doch viel getan. Und ich denke, dass unsere Arbeit mit den Mädchen zwar sehr aufwendig war und manchmal auch sehr kraftraubend war, aber dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat, dass man heute anders mit Hinterbliebenen und auch vor allen Dingen mit den Opfern umgeht.
Das freilich ist für Heidi Schalek nur ein kleiner Trost. Den Verlust der Tochter wird sie niemals vollständig verarbeiten und vergessen können. Der Schmerz wird immer da sein, an jedem Tag dieser Erde.
Ein Bericht war das von Andreas Rippe. 10 Jahre danach, was hat man aus der Birgen-Air-Katastrophe gelernt? Das ist unser Thema heute in HR Info Airport. Nach wie vor im Studio ist der Pilot und Psychologe Dr. Gerhard Fahnenbruck. Wir haben gerade gehört, wie das Leid der Angehörigen aussieht, wie sie auch gelernt haben, damit umzugehen. Aber nicht nur die Passagiere haben Angehörige, auch die Mitarbeiter im Cockpit oder eben in der Fluggesellschaft. also diejenigen, um die Sie sich möglicherweise kümmern können. Was können Psychologen da tun? Wie kann man helfen? Wie wurde geholfen? Und ja, wie hat sich das möglicherweise auch seit dem Absturz verändert?
Also es gibt die Überlegung, Angehörigen auch zu helfen, ja bereits zum Beispiel bei Rettungskräften, beim Militär, bei der Polizei, überall. Und beim fliegenden Personal gab es das lange nicht. Wir haben 1994 angefangen, darüber nachzudenken, wie könnte man das denn tun in der Luftfahrt, und hat dann irgendwann eine Anleihe gemacht bei den Rettungskräften, insbesondere bei den Amerikanern, die da relativ weit waren, und haben aber bis 98 gebraucht, und da hat sicher Birgen eher auch eine Rolle gespielt, bis wir das endlich umsetzen konnten, bis die Fluggesellschaften gesagt haben, okay, es ist nicht nur eine gute Idee, sondern wir müssen wirklich machen und die Infrastruktur aufbauen. Und wir haben dann in Zusammenarbeit mit der Stiftung Mayday die notwendige Infrastruktur aufgebaut, möglichst schnell nach irgendwelchen Vorfällen oder Unfällen an die Crew und an die Angehörigen heranzukommen, weil die Erfahrung ist, dass wenn man mit traumatisierten Menschen zu tun hat, und das hat man nach Vorfällen und Unfällen, dass es dann wichtig ist, möglichst schnell unterstützende Maßnahmen einzuleiten. Und seit 2000 gibt es diese Struktur sehr professionell.
Wir haben vorhin das Thema gehabt, was hat sich damals im Cockpit abgespielt. Wie hat auch der Pilot damals reagiert? Kapitän Ahmed Adam soll früher Militärpilot gewesen sein. Jetzt die Frage an den Psychologen, ist das vielleicht auch ein Hinweis auf eine eher hierarchische als eine Teamstruktur? Hat man im Cockpit bei Birgen Air damals eine andere Kommunikation, eine andere Zielfixierung gehabt?
Also aufgrund der wenigen Daten, die wir haben von damals, den Voice-Recorder über diese kurze Zeit des Starts und den vielleicht vier Minuten, die das ungefähr nur gedauert hat bis zum Absturz, kann man natürlich über die hierarchische Struktur im Allgemeinen wenig sagen und auch über die hierarchische Struktur bei Birgen Air. Aber es gibt ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass das tatsächlich so war. Der Pilot war sehr, sehr, sehr erfahren, kommt aus der Militärfliegerei, was häufig dazu führt, dass es zu einer starken Hierarchie kommt. Und der Co-Pilot war auf dem Muster sehr, sehr neu. Und dann, das verstärkt solche Effekte. Und dann kann natürlich sein, dass der Co-Pilot gedacht hat, der Kapitän wird schon wissen, was er macht bei der vielen Erfahrung. Zumal er eine wesentliche Regel, nämlich den Start eigentlich abbrechen zu müssen, wenn der Fahrtmesser nicht funktioniert, und das wussten die auf der Startbahn, verletzt hatte. Und wenn man dann einmal als Co-Pilot soweit ist, zu akzeptieren, dass man außerhalb des Sicherheitsnetzes der Fliegerei ist, dann kommt man in eine Ecke, aus der man möglicherweise und Birgen Air der Flug eben tatsächlich auch nicht mehr rausgekommen ist. Das Erlernen dieser Regeln, das hat sich seit Birgen Air definitiv stark verändert. Man hat vorher angefangen, darüber nachzudenken, aber man hat dann durch den Birgen Air Unfall auch ganz massiv auf der europäischen Ebene nachgedacht, wie können wir den Piloten beibringen, sich an dieses enge Netz der Regeln, auch der Kommunikation und Interaktionsregeln im Cockpit, wie kann man sich daran halten? Und da hat eine Arbeitsgruppe vorwiegend in Brüssel sehr intensiv dran gearbeitet über mehrere Jahre, um dann die Regeln zu ändern, die dann in den Jahren, sagen wir mal 99 bis 2001 irgendwann in Kraft getreten sind, sodass inzwischen alle Fluggesellschaften, die nach europäischem Recht fliegen, einfach ein sehr strukturiertes Training haben müssen im sogenannten Crew Resource Management. Und das beinhaltet eben Kommunikation und auch eine Ausbildung darüber, wie man mit Fehlern umgeht, wenn man denn welche macht. Wie ist die Company Safety Culture, die sogenannte, also die Sicherheitskultur in dem Unternehmen, worauf baut die auf, wie funktioniert die? All diese Themen werden heute sehr systematisch und sehr regelmäßig den Piloten beigebracht in allen Fluggesellschaften in Europa.
Wäre so eine Nachfrage, weil Sie es gerade sagten, der Co-Pilot hat möglicherweise akzeptiert, dass er sich außerhalb der Legalität befindet in diesem Augenblick. Wird es dann extra trainiert, dass man lernt, dem Kapitän zu widersprechen? Kurze Antwort.
Definitiv. Man versucht heute, die Hierarchie im Cockpit so flach wie möglich zu machen, sodass der Co-Pilot sich auch traut, tatsächlich dem Kapitän was zu sagen.
Also keine Diskussion, aber Widerspruch ist möglich. Danke, Herr Dr. Fahrenbruch, für Ihren Besuch bei uns im Studio. Soweit Airport heute zum Thema 10 Jahre danach. Was hat man aus der Birgen Air-Katastrophe gelernt?